Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Ein Jahr nach dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Wir blicken in einem Schwerpunkt auf die gesellschaftliche Stimmung in Israel und schauen auf das strategische Dilemma des Nachbarn Ägypten, der vor 45 Jahren Frieden geschlossen hat mit Israel. Außerdem in dieser Sendung Votum für die Atomkraft, wie das zentralasiatische Kasachstan seine Klima- und Jobbilanz verbessern will. Und abschießen oder sterilisieren, wie Neuseeland über die richtige Strategie im Kampf gegen invasive Tierarten streitet. Unmittelbar vor dem ersten Jahrestag des Terroranschlags der Hamas auf Israel wird im Nahen Osten weiter gekämpft. Eine Waffenruhe ist nicht in Sicht. Mit Luftangriffen, zuletzt im Norden Libanons, machen die israelischen Streitkräfte weiter Jagd auf die Führungskader von Hamas und Hisbollah. Die von Israel angekündigte Vergeltung für den iranischen Raketenangriff in dieser Woche dürfte ebenfalls bald folgen. Außenpolitisch arbeitet Israel an einer neuen geopolitischen Ordnung in Nahost, ohne Hamas und Hisbollah. Innenpolitisch haben die Folgen des Terroranschlags vor einem Jahr die israelische Gesellschaft noch weiter polarisiert. Fast jeden Tag gehen im Land zehntausende Menschen auf die Straßen, um gegen den Kriegskurs der Regierung zu protestieren. Darunter sind auch viele Angehörige der ursprünglich 239 Geiseln, die die Terroristen vor einem Jahr in den Gazastreifen verschleppt haben. Israel-Korrespondent Julio Segador mit Eindrücken aus einem zerrissenen Land.
Eine Begegnung, die in diesen Tagen typisch ist für den Zustand der israelischen Gesellschaft. Ein Angehöriger einer in Gaza verschleppten Geisel stellt auf der Straße Itamar Ben-Gvir. Der rechtsextreme Politiker ist Minister für nationale Sicherheit und bekannt für seinen harten Kurs. Der Angehörige fordert den Minister auf, sich stärker für die Geiseln einzusetzen. Doch Ben-Gvir antwortet nur, man solle den Menschen in Gaza die Treibstofflieferungen sperren, dann würde schon alles gut gehen. Und er schüttelt den Angehörigen der Geisel ab wie eine lästige Fliege. Eine Szene, die zeigt, Israel ist gespalten wie noch nie in seiner 76-jährigen Geschichte. Schon vor dem 7. Oktober vergangenen Jahres war das Land polarisiert. 5 Parlamentswahlen in etwas mehr als 4 Jahren und der Streit um die Justizreform hatten Israel aufgewühlt. Doch das ist kein Vergleich zu dem, was sich seit Monaten auf Israels Straßen abspielt. Zehntausende gehen inzwischen fast täglich auf die Straßen, vor allem in Tel Aviv, so wie Nili Pressler. Sie fordert wie viele andere, dass die Regierung ihren Kurs ändert. Ich bin seit Oktober jeden Tag an jedem Wochentag und jeden Samstagabend auf der Straße gewesen und habe protestiert, weil wir unsere Geiseln nach Hause bringen müssen. Ich glaube nicht, dass unsere Regierung genug tut, um sie zurückzuholen. Doch die Regierung von Benjamin Netanyahu zeigt sich hartleibig. Der Ministerpräsident setzt auf die militärische Stärke. Zwar betont er immer wieder das Kriegsziel, die Geiseln aus Gaza befreien zu wollen, doch der Kampf gegen die Hamas und die Hisbollah hat für ihn Priorität. Und Kritik an seinem Kurs kontert er immer wieder mit Angriffen gegen seine Kritiker. Ich muss von diesen Leuten nicht motiviert werden. Und ehrlich gesagt, und das sage ich bewusst, es erhöht nur die Forderungen der Hamas und bringt uns von dem Ziel, das wir uns alle so sehr wünschen, der Rückkehr all unserer Geiseln, weiter weg. Kritik an seinem Kurs wischt Israels Premier vom Tisch. Seine Kritiker stuft er als Feinde ein, die der Sache der Hamas dienen. Viele in Israel, wie etwa der 77-jährige Nahum Gil, zweifeln, ob Israel überhaupt noch ein Rechtsstaat ist.
I'm very worried about what's happening in Israel.
Was derzeit in Israel passiert, macht mir große Sorgen. Die Gefahr für die Demokratie ist keine Angst in der Zukunft. Sie ist bereits da. Die Diktatur ist bereits da. Sie hat bereits tiefe Wurzeln und es sieht so aus, als würde sie sich noch weiter ausbreiten. Während viele Menschen im Land den Kurs der Regierung ablehnen und dagegen auf die Straßen gehen, hat sich ein anderer Teil der israelischen Gesellschaft seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres weitgehend zurückgezogen. Die palästinensischen Israelis, immerhin ein Fünftel der Bevölkerung des Landes. Yara Mansour, eine 29-jährige Rechtsanwältin aus Jaffa, ist Palästinenserin und israelische Staatsbürgerin. Doch schon seit jeher fühlte sie sich als Bürgerin zweiter Klasse in ihrem Heimatland. Diese Einschätzung hat sich während des vergangenen Jahres weiter verstärkt. Wir fühlten, sie wollen sich für Gaza rächen. Es ging nicht nur um den Krieg, um die Hamas. Und ich habe das von Studenten, Professoren, ja sogar von Ärzten gehört. Du weißt, das ist nicht dein Staat, deine Gemeinschaft. Sie sehen dich als Feind. In den ersten Tagen des Krieges sagte Netanyahu, wir kämpfen an vier Fronten, in Gaza, im Westjordanland, im Libanon und innerhalb des Landes. Er meinte uns, weil wir Palästinenser sind. Israel ist polarisiert in vielerlei Hinsicht. Dass sich der Krieg ausweitet, verstärkt die Spaltung der Gesellschaft weiter.
Auch ein Jahr nach dem Terroranschlag der Hamas mit mehr als 1200 Toten befindet sich Israel weiter im Kriegs- und Krisenmodus. Eindrücke aus einem zerrissenen Land waren das von Julio Segador. Es war der größte außenpolitische Triumph für den damaligen US-Präsidenten Carter, als vor 45 Jahren in Washington der Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten unterzeichnet wurde. Im März 1979 wurde der erste offizielle Frieden zwischen Israel und einem arabischen Land Wirklichkeit. Ägyptens Staatspräsident Sadat sprach aus diesem Anlass über seinen Traum vom Ende von Krieg und Blutvergießen zwischen den arabischen Staaten und Israel.
Let there be no more wars or bloodshed between Arabs and Israelis. Let there be no more suffering or denial of rights. Let there be no more despair or loss of faith.
Möge es keine Verzweiflung und keinen Verlust des Glaubens geben, Ägyptens Staatspräsident Sadat nach der Unterschrift unter das Friedensabkommen mit Israel. 2,5 Jahre später fiel Sadat einem Attentat zum Opfer. Doch am Frieden mit Israel rüttelten auch seine Nachfolger nicht. Seit Beginn des Gazakriegs wird dieser Frieden allerdings auf eine harte Probe gestellt. Während sich die ägyptische Führung um eine Vermittlung zwischen den Kriegsparteien bemüht und dafür international Anerkennung erfährt, ist die Solidarität in der Bevölkerung mit den Palästinensern groß. Kairo-Korrespondentin Anna Usius über Ägyptens Dilemma.
Eigentlich hätte Ägypten vor einigen Monaten ein Jubiläum feiern können. 45 Jahre offizieller Friedensschluss mit Israel. Doch nach Feiern ist am Nil niemandem zumute. Es gibt neben Israel nur ein Land, das eine Grenze zum Gazastreifen hat. Ägypten. Der Vorwurf der Israelis, das Versagen der ägyptischen Grenzschützer könnte Mitschuld sein am Erstarken der Hamas und damit letztlich am Terrorangriff vom 7. Oktober.
Es wird angenommen, dass erheblich Baumaterial und Waffen in den Gazastreifen geschmuggelt wurden, was die militärische Schlagkraft der Hamas teilweise erklären dürfte,
sagt Stefan Roll von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Dass ägyptische Sicherheitskräfte möglicherweise Schmugglernetzwerke deckten und vom Handel vielleicht sogar selbst profitiert haben.
Schwere Vorwürfe, die Ägypten von sich weist, doch die das israelisch-ägyptische Verhältnis tief belasten. Dazu kommt der Gazakrieg. Schnell meldete sich der ägyptische Präsident al-Sisi nach Ausbruch des Gazakriegs zu Wort und stellte klar, Hilfe nach Gaza schicken ja, aber einen Massenexodus von Palästinensern aus dem Gazastreifen Richtung Sinai-Halbinsel nein, das wollte Ägypten auf jeden Fall verhindern.
Wir sind sehr daran interessiert, dass Hilfe den Gazastreifen in dieser schwierigen Zeit erreicht. Doch für den Gazastreifen besteht eine sehr große Gefahr. Es ist wichtig, dass das palästinensische Volk auf seinem Land standhaft bleibt.
Das Argument Ägyptens in Richtung Palästinenser, würden alle Menschen den Gazastreifen verlassen, könnte Israel das Land ja übernehmen und das gelte es schließlich zu verhindern.
Es ist sehr zynisch, das zu sagen. Hier sitzen Millionen von Menschen, die berechtigt eine große Angst haben,
sagt Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung.
Und hier zu merken, dass sie von allen Seiten als politischer Spielball benutzt werden.
Die ägyptische Angst, nach Beginn des Gazakriegs hunderttausende Palästinenser, die als letzten Ausweg aus dem Gazastreifen den Weg nach Ägypten sehen und dann dauerhaft bleiben. So Murat Hegazi von der ägyptischen Publikation Madamas.
Das Szenario, vor dem die ägyptische Regierung große Angst hat, ist, dass hunderttausende Palästinenser kommen. Dann wäre Ägypten für diese Menschen verantwortlich, müsste Aufnahmezentren aufbauen, sich um Nahrung, Wasser und medizinische Versorgung kümmern.
Ein paar tausend schwerverletzte Palästinenser und Waisenkinder ließ Ägypten medienwirksam über die Grenze, damit sie in Krankenhäusern behandelt werden konnten. Trotzdem befinden sich mittlerweile zehntausende Palästinenser im Land. Es gibt Berichte über korrupte Grenzbeamte und Schmuggler, die Unsummen für ein Menschenleben verlangten. Viele der Geflüchteten stehen in Ägypten vor dem Nichts. Die Menschen helfen sich selbst und erfahren große Solidarität in der Bevölkerung. Die meisten Ägypterinnen und Ägypter stehen eindeutig auf der Seite der Palästinenser und sehen den offiziellen Frieden mit Israel zunehmend mit Argwohn. Eine große Sorge Ägyptens war auch, dass sich der Gazakrieg negativ auf die wirtschaftliche Lage des Landes auswirkt. Nach dem 7. Oktober gab es auch in Ägypten zunächst Einbrüche im Tourismus. Die Branche erholte sich jedoch rasch. Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband.
Wir haben Anfang Oktober eine Buchungszurückhaltung gesehen. Das hat sich wieder gelegt. Wir sehen, dass Ägypten weiterhin zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen gehört. Schon in den Osterferien war es an Nummer 1 das beliebteste Reiseziel.
Schwieriger ist es mit den Einnahmen aus dem Suezkanal. Nachdem die Houthi im Jemen begannen, aus Solidarität mit den Palästinensern in Gaza Frachtschiffe im Roten Meer zu beschießen, entschieden sich viele Reedereien aus Sicherheitsgründen, das Rote Meer zu meiden und damit auch die Passage durch den Suezkanal. Die Einnahmen für Ägypten sind um rund 60% zurückgegangen. Geld, das das Land eigentlich dringend bräuchte.
Die Zahl der Schiffe nimmt jeden Tag ab.
So der Chef der Suezkanalbehörde Usama Rabi schon vor Monaten.
Das wirkt sich in hohem Maße negativ auf uns aus. Diese Region ist zu einem Krisengebiet geworden.
Größter Profiteur der Krise ist wohl der ägyptische Präsident al-Sisi selbst. Galt er vor dem Gazakrieg als angeschlagen und kritisiert wegen seinem autokratischen Führungsstil und der heftigen Wirtschaftskrise im Land, scheint Gaza von allen innenpolitischen Querelen abzulenken.
Die Hoffnung von Präsident al-Sisi und seinen Verbündeten ist, dass Gaza vom öffentlichen Ärger über die Regierung ablenkt.
So Ägypten-Experte Timothy Calders vom Tahrir-Institut.
Ägyptens Wirtschaft ist unter al-Sisi von einer Krise in die nächste gerutscht. Die Menschen waren wütend auf die Regierung, nicht nur wegen der schlechten Wirtschaft, sondern auch, weil sich das Regime sichtbar bereichert, während die Bevölkerung sich kaum noch Essen leisten kann. Deshalb hofft das Sisi-Regime, dass durch Gaza und Israel der Fokus nicht mehr auf dem Missmanagement liegt und auf der Korruption des Sisi-Regimes.
Intensiv stürzte sich Ägypten beim Gazakrieg in die Vermittlung zwischen Israel und der Hamas und übernahm schnell zusammen mit Katar die Rolle als Hauptverhandlungspartner. Zahlreiche bedeutende Staats- und Regierungschefs gaben sich in Kairo in den vergangenen Monaten die Klinke in die Hand und betonten, wie wichtig Ägypten sei. Auch wenn es zahlreiche Gaza-Verhandlungsrunden und Sitzungen in Kairo später immer noch kein greifbares Ergebnis für eine Waffenruhe gibt, für das Image des ägyptischen Präsidenten war Gaza wohl eine Art Kernsanierung. Gar nicht gut bestellt sieht es dagegen um das ägyptisch-israelische Verhältnis aus. Dass Israel seit Mai die vollständige Kontrolle über den Grenzstreifen zwischen Ägypten und Gaza, den sogenannten Philadelphia-Korridor und auch über den Grenzübergang übernommen hat, sorgt in Ägypten für Empörung.
Eine Besatzung des Philadelphia-Korridors wird auf ägyptischer Seite als Eingriff in die eigene Souveränität gesehen. Einige ägyptische Kommentatoren und Politiker sehen hierin sogar einen Bruch des Friedensvertrags zwischen Israel und Ägypten.
Viel zerstörtes Vertrauen auf beiden Seiten. Das israelisch-ägyptische Verhältnis steckt wohl in einer der tiefsten Krisen seit dem Friedensschluss vor 45 Jahren.
Ägyptens strategisches Dilemma durch den Gaza-Krieg. Der Beitrag war das von unserer Kairo-Korrespondentin Anna Osius. Dunkelbraun eingefärbt wäre die aktuelle Darstellung der Stromproduktion Kasachstans in einer Energie-App. Das zentralasiatische Land produziert seinen Strom hauptsächlich durch Kohlekraftwerke. Kohle, die für die eigenen Kraftwerke nicht gebraucht wird, geht dann in den Export. Nach China, aber auch in die Europäische Union. Doch Kasachstan möchte langfristig weg von der Kohleverstromung. 15-25% weniger CO2-Emissionen bis 2030 zum Beispiel und CO2-Neutralität bis 2060, so der Plan. Um dieses Ziel zu erreichen, soll die Wind- und Solarenergie ausgebaut werden, aber auch die Kernkraft. Am Sonntag stimmen die Bürger über den Standort des ersten Kernkraftwerks ab. Ab 2035 sollen die ersten Blöcke dann ans Netz. Die Kernenergie soll Kasachstan helfen, die Pariser Klimaverträge einzuhalten, aber auch einen regionalen Aufschwung in Gang setzen. Frank Eichmann über einen Hoffnungsschimmer für eine abgehängte Region.
Das Dorf stirbt, gelegen im Südosten Kasachstans auf einer eigentlich malerischen Halbinsel. Ulkent steht am Abzweig der nahegelegenen großen Nord-Süd-Autotrasse, die Astana mit Almaty verbindet. Wie eine Allee begleiten Starkstrommasten die Stichstraße nach Ulkent. Direkt vorm Ortseingang steht ein großes Umspannwerk und dann schimmert hellblau im Hintergrund der Balchaschsee. Ulkent selbst, Schlaglochpisten und irgendwie hingewürfelte schmucklose Plattenbauten. 31 sind es insgesamt. Nahe am Seeufer zwei markante, betongraue 11-Etagen-Klötze. Früher Wohnheime, heute leerstehend. Wie auch in den oberen Etagen der anderen Wohnblöcke, zerschlagene oder fehlende Fensterscheiben zeigen, hier wohnt niemand mehr. In einer kleinen Wohnung im ersten Stock eines noch bewohnten Gebäudes hat sich der Akim, also der Bürgermeister von Ulkent, mit seiner Verwaltung einquartiert. Am offiziellen Aushang im Flur prangt das Stadtwappen, in der unteren Hälfte dunkelblaues Wasser mit zwei Fischen, darüber ein stilisierter Hochspannungsmast. Akim Kenchimurat Kasirnov.
Hier sollte in den 80er Jahren, also noch in der Sowjetzeit, das südkasachische Kohlekraftwerk entstehen. Fachleute aus der gesamten Sowjetunion zogen hierher. 1984 entstanden zunächst die Wohnhäuser. Anfang der 90er Jahre lebten hier etwa 10.000 Menschen. Alle Häuser waren voll. Dann zerfiel die Sowjetunion. Das Kraftwerkprojekt wurde gestoppt, die Menschen arbeitslos und viele zogen weg. Es gab noch einen zweiten Versuch, das sogenannte Balchasch-Heizkraftwerk. Man fing in den 90ern an, die Baustelle vorzubereiten. Auch das wurde abgebrochen. Heute sind hier noch 1.700 Menschen gemeldet. 1.700 von einstmals 10.000.
Natürlich, neben aufgegebenen Geschäften, zugemauerten und vermüllten Hauseingängen finden sich vor den noch bewohnten Häusern gepflegte kleine Vorgärten. Es gibt eine Schule, eine kleine Ambulanz wird derzeit gebaut. Dennoch überwiegend Perspektivlosigkeit. Aber nun soll Rettung kommen. Kasachstans Präsident hat Anfang September eilig ein Referendum einberufen. An diesem Sonntag soll die Wählerschaft Kasachstans über den Bau eines Atomkraftwerks abstimmen. Wie überall im Land werben auch in Ulkent Großplakate für die grüne AKW-Zukunft. Die Gegenposition findet sich nicht im öffentlichen Raum. Es gibt ohnehin keine Zweifel, dass Präsident Tokajews AKW-Projekt bestätigt wird. Das sieht auch Rahima Kayebekova so. Von ihrem Balkon im vierten Stock hat sie einen traumhaften Blick auf den riesigen Balchaschsee. Die frühere Ingenieurin, gastfreundlich und liebenswürdig, ist strikte AKW-Anhängerin und freut sich bei Tee und Gebäck sogar, dass dort vorne am Ufer bald das AKW stehen könnte. Gut, nach sicher 15 Jahren Bauzeit und einer wohl zweistelligen Milliarden-Euro-Investition. Aber das erste Atomkraftwerk des modernen Kasachstan.
Wir leben in dem Land, dem Gott Reichtum unter der Erde beschert hat. Wir belegen bei Uranvorkommen den zweiten Platz weltweit. Warum nutzen wir die nicht? Stellen Sie sich vor, unter Ihren Füßen läge Gold. Und Sie würden das nicht nehmen. Warum?
Atomenergie, grün, Wind und Sonne, unzuverlässig. Strom im Überfluss, wichtig für das Land. Russland, haushoher Favorit für den Kraftwerksbau. Kritiker warnen, neben hohen Kosten und Abhängigkeiten ist der Balchaschsee keine gute Wahl, um für die zuverlässige Kühlung des AKW zu sorgen. Denn zwar ist er fast 10-mal so lang wie etwa der Bodensee, aber der Wasserspiegel sinkt seit Jahren. Weil sein Zufluss, der 1000 Kilometer lange Ili, schon in China gedrosselt und für Bewässerung genutzt und auch auf kasachischer Seite zu wenig Wasser gespart wird. Umweltschützer warnen, dem Balchasch könne das Schicksal des Aralsees drohen. Und das künftige AKW hätte dann kein Kühlwasser. Trotzdem steht Akim Kenchimurat Kasenov hinter dem AKW-Plan.
Die Siedlung gilt heute als subventionsbedürftig. Die Kreisverwaltung finanziert den ganzen Komplex, wie etwa Wasserversorgung. Die Stromversorgung wird komplett vom Kreishaushalt bezahlt. Ohne diese Hilfe würde hier wohl schon niemand mehr wohnen.
Das AKW als wohl letzte Hoffnung für Ulken, die 40-jährige Kraftwerksiedlung ohne Kraftwerk.
Ab 2035 will Kasachstan sein erstes Kernkraftwerk in Betrieb nehmen. Es soll nicht nur beim Erreichen der Klimaziele helfen, sondern auch einen wirtschaftlichen Aufschwung bringen in eine abgehängte Region. Frank Eichmann war das mit den Hintergründen. Beim Schutz ihrer heimischen Flora und Fauna kennen die Neuseeländer keinen Spaß. Das weiß jeder, der einmal eine Kontrolle an einem neuseeländischen Flughafen mitgemacht hat. Bis heute leidet das Land unter invasiven Tierarten, die die ersten europäischen Siedler vor rund 300 Jahren mitgebracht haben. Wildkatzen, Ratten, Opossums gab es bis dato nicht in der Region. Entsprechend schutzlos waren und sind viele heimische Tierarten wie der flügellose Kiwi den eingeschleppten Fressfeinden ausgeliefert. Während sich die Inselnation durch intensive Kontrollen gut vor neuen Eindringlingen schützen kann, ist das Problem der einstmals eingeschleppten Tiere bis heute ungelöst. Zwar möchten Politik und Gesellschaft die Invasoren bis 2050 loswerden, doch der Weg dahin, berichtet unser Korrespondent Florian Barth, ist umstritten.
Ein traumhafter Sonntagmorgen in den Bergen der Südinsel Neuseelands. Matt Bailey sitzt am Steuer seines Geländewagens, fährt rauf in die buschbewachsenen Berge. Mit seinen Kindern und Freunden aus der Umgebung. Alle sind sich einig, was sie dann am liebsten tun. Heute läuft es gut. Ein Hirsch, ein Treffer. Familie Bailey ist mit ihrem Hobby in Neuseeland keine Ausnahme. Dass Tiere sterben, stört die Kinder nicht. Im Gegenteil, sie sind fasziniert von der Jagd.
Wahrscheinlich einfach das frühe Aufwachen, hier rauffahren, das Wild jagen und dabei wandern.
Fette Beute gibt es hier in den Bergen genug. Kurze Zeit später läuft Matt ein Wildschwein vor das Gewehr. Aber Familie Bailey jagt nicht nur aus Spaß, auch um einheimische Tierarten zu schützen. Auf die Insel eingewanderte Tierarten wie Schweine bedrohen zum Beispiel neuseeländische Vögel oder Eidechsen. Viele dieser Tiere nutzen denselben Lebensraum wie unsere einheimischen Arten. Die Schweine graben Löcher, essen Vogeleier. Also je mehr wir davon loswerden, desto besser, damit unsere einheimischen Arten eine Überlebenschance haben. Die noch größeren Feinde der einheimischen Vögel und Eidechsen jagen meist nachts. Wildkatzen, Hermeline, Opossums. Sie fressen zum Beispiel Eier von Kiwis und Kakapos, neuseeländischen Vögeln, die von Natur aus nicht fliegen können und den Räubern hilflos ausgeliefert sind. Mit TV-Kampagnen wirbt Neuseeland für die Bekämpfung invasiver Arten. Bis 2050 will die Regierung das Problem im Griff haben.
Wenn wir das tun, werden spätere Generationen wieder eine starke Natur erleben. Vögel, Insekten und Reptilien werden im Land wieder ein Zuhause haben.
Auch Sean Monk will beim Kampf gegen invasive Arten helfen. Er stellt im Busch Tierfallen auf mit seinen Stiefkindern Alina und Siggi. Heute gehen sie die Fußfallen ab, in denen noch Opossums zappeln. Mit 2-3 festen Hammerschlägen auf den Kopf tötet Sean das Tier. Sie sind der Meinung, auch wenn es eine blutige Angelegenheit ist, man müsse es einfach tun.
Manchmal tut es mir leid. Es macht mir keinen Spaß, sie zu töten. Aber ich wünsche mir auch Kiwis auf unserer Farm. Und ich habe das schon oft gemacht. Darum bin ich nicht traurig.
So bin ich einfach aufgewachsen. Ich habe nie etwas anderes gemacht. Ich denke nicht darüber nach, wie traurig macht mich das, was habe ich getan. Das ist einfach Teil unserer Kultur und unseres Lebensstils hier. Wir sind keine Wilden. Wir versuchen, etwas zu erreichen mit dem, was wir tun. Wir versuchen, der Natur zu helfen. Diese Einstellung hassen viele hier. Christchurch, die größte Stadt der neuseeländischen Südinsel. Die Tierschützer Will und Sarah protestieren regelmäßig gegen die Methoden der Leute auf dem Land. Sie finden, man solle das anders regeln, mit Sterilisation oder genetischen Methoden, nicht einfach wahllos abschießen. Unsere einheimischen Arten liegen mir sehr am Herzen. Wir müssen sie schützen, aber wir brauchen einen strategischen Ansatz. Welche Methoden machen tatsächlich einen Unterschied und wie schaffen wir das, ohne unnötig Schmerzen und Leid zu verursachen? Vor allem Jagdwettbewerbe machen Tierschützer wütend. Einmal im Jahr reisen Jagdbegeisterte aufs Land. Wer schießt am meisten an einem Tag? Auch darum geht es hier. Für tote Wildkatzen gibt es eine extra Preiskategorie. Viele Kinder machen mit. Für die Tierschützer der falsche Weg. Wir sollten jungen Menschen beibringen, nicht nur Mitgefühl zu ihren Freunden und ihrer Familie zu entwickeln, sondern auch gegenüber Tieren. Als Teil eines Wettbewerbs Tiere zu töten, das ist meiner Meinung nach der falsche Weg, jungen Menschen die richtigen Werte beizubringen.
Teaching young people good values. Yeah.
Die Farmer hier kennen die Bedenken der Tierschützer, können sie aber nicht teilen. Sie sind überzeugt, nur wenn sie auf ihre Art die invasiven Tierarten bekämpfen, kann Neuseelands ursprüngliche Tierwelt so vielfältig bleiben.
Der umstrittene Abschuss invasiver Tierarten in Neuseeland, eine Reportage war das von Florian Barth. Am Mikrofon dieser Sendung war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.